Bei der Ukraine-Krise geht es auch um Religion. Die Rolle des Vatikans in der Ukraine ist für viele verwirrend. Die ukrainischen Christen schreien zu Papst Franziskus, werden aber ignoriert. Der Papst hat den islamischen Terrorismus ebenso verurteilt wie die Proteste am 6. Januar 2021 vor dem US-Kapitol. Er hat sich entschieden gegen andere Konflikte und Führer gewandt, aber er weigert sich, etwas Negatives über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und das von ihm angedrohte Blutvergießen in der Ukraine zu sagen. Seine Botschaft an die Ukrainer kann im besten Fall als beschwichtigend und im schlimmsten Fall als Kapitulation interpretiert werden. Auch wenn es den Anschein hat, dass der Papst wegschaut, gibt es Anzeichen dafür, dass der Vatikan tiefe persönliche Interessen an dem Konflikt hat. Diese Interessen scheinen hochrangigen deutschen Militärs bekannt zu sein, wurden aber vor der Öffentlichkeit verborgen. Der Vatikan und Moskau haben möglicherweise einen historischen, gut kalkulierten Deal gemacht. Als Papst Franziskus am 26. Januar um Friedensgebete für die Ukraine bat, betete er, dass das Land im Geist der Brüderlichkeit wachsen möge und dass alle Verletzungen, Ängste und Spaltungen überwunden werden. Im Gegensatz dazu sagte er, dass die Proteste vor dem US-Kapitol im vergangenen Jahr verurteilt werden müssen. Warum also schweigt der Papst zu den tödlichen prorussischen Separatisten im ukrainischen Donbass? Und warum verurteilt der Papst nicht die mehr als 100.000 Soldaten, die an der ukrainischen Grenze stationiert sind? Putin würde wahrscheinlich Amen zum Gebet des Papstes sagen und hoffen, dass die Spaltung und Trennung durch die Beseitigung der Grenze geheilt werden könnte. Doch bisher haben die Ukrainer ihre Unabhängigkeit noch nicht aufgegeben. Einige fühlen sich durch die Worte des Papstes verraten, andere fühlen sich ermutigt. Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill, dankte dem Vatikan ebenso wie Putin für sein Engagement in der Ukraine. Doch während die russischen Behörden jubeln, trauern die Ukrainer. Anstatt die Dinge beim Namen zu nennen und sich an den Aggressor zu wenden, nannte der Papst die Ukraine-Krise einen internen Konflikt. Warum steht Papst Franziskus nicht an der Seite der Ukraine? In religiöser und politischer Hinsicht hat die Ukraine die Gemeinschaft mit dem Vatikan untersucht, aber von beiden die kalte Schulter gezeigt bekommen. Im Jahr 2018 verlor die russisch-orthodoxe Kirche ihre Macht über die Ukraine. Die Spekulationen darüber, was dies für die Welt des Christentums und sogar für die Geopolitik bedeuten könnte, nahmen kein Ende. Jahrhundertelang stand die orthodoxe Kirche des Landes praktisch unter russischer Kontrolle. Als die ukrainische Kirche beschloss, ihre Unabhängigkeit zu erklären und eine Nationalkirche zu gründen, schien dies eine offensichtliche Gelegenheit für den Vatikan zu sein, eine wichtigere Rolle zu spielen. Kirill und Putin aber waren verärgert. Seit 1596 steht die ukrainische griechisch-katholische Kirche, auch ukrainisch-katholische Kirche genannt, in Gemeinschaft mit Rom. Sie vertritt derzeit 15% der ukrainischen Bevölkerung und ist die größte der katholischen Ostkirchen. Am 5. Februar 2015 stellte die Zeitschrift Crux fest, während der Soviet-Ära hat keine Kirche prozentual mehr Märtyrer hervorgebracht oder mehr unter bösartigen Druckmitteln gelitten. Angesichts dieser Geschichte werden griechische Katholiken verständlicherweise immer noch nervös, wenn sie sehen, dass russische Truppen ihre Grenzen überschreiten oder Aufständische, die von Moskau bewaffnet und unterstützt werden, versuchen, Teile des ukrainischen Territoriums abzuschneiden. Zitat Ende. Daher wäre es im Interesse des Vatikans, Millionen von ukrainischen Katholiken unter seine Fittiche zu nehmen. Auch politisch ist das Land bestrebt, Teil des westlichen Systems zu werden. Selbst in der jüngsten Krise hat der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, dafür plädiert, Teil der europäischen Familie zu werden. In einem Interview mit Bild sagte er jedoch, das passt nicht zum Bild der russischen Regierung. Sie will wieder ein großes russisches oder sowjetisches Imperium aufbauen. Der Vatikan und Deutschland hatten die Gelegenheit, die Ukraine an ihren Einflussbereich zu binden, aber sie haben sie nicht genutzt. Die katholische Kirche riskierte sogar, die Einheit mit der griechisch-orthodoxen Kirche zu verlieren, um Russland zu gefallen. Aber warum? Das oberste Ziel des Vatikans ist es, alle Christen unter seinen Fittichen zu vereinen. Doch um dieses Ziel zu erreichen, muss er das große Ganze sehen. Das Streben nach einer engeren Gemeinschaft mit der Ukraine hätte Russland beleidigt, das Land mit der größten Zahl orthodoxer Christen im Osten. Nach der katholischen Kirche ist die russisch-orthodoxe Kirche nach einigen Zählungen die zweitgrößte christliche Konfession, obwohl sie eng mit dem russischen Staat verbunden ist. Die russisch-orthodoxe Kirche unterwirft sich der Herrschaft von Putin, indem er die Ukraine unter der Herrschaft der russisch-orthodoxen Kirche hält. Hat Putin auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Ukrainer ihm unterwerfen. Da die Ukraine jedoch die Unabhängigkeit anstrebte, musste er zu gewaltsameren Maßnahmen greifen und dafür sorgen, dass Europa und der Vatikan sich heraushalten. Die Tatsache, dass sie dies taten, scheint darauf hinzudeuten, dass Putin und der Papst eine Vereinbarung getroffen haben. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie sehr die beiden sich gegenseitig schätzen. Der Kreml sieht den Vatikan als eine komplexe Macht, in mancher Hinsicht größer als das, was Russland als den Westen betrachtet, schrieb Anna Nemstova in 2016 in ihrem Artikel für die Daily Beast. Ukrainer fühlen sich jedoch verraten. Die Botschaft des Vatikans an die Kirchen in der Ukraine lautet: Haltet die Menschen ruhig. Die Aufforderung, sich zu unterwerfen, hat dazu geführt, dass sich viele Ukrainer verraten fühlen. Im Februar 2015 stellte die Zeitschrift Krax des Weiteren fest, Zitat, viele ukrainische Katholiken glauben, dass der Pontifex diese Woche zu Wahl gegangen ist, um Russland und insbesondere der russisch-orthodoxen Kirche zu beweisen, dass er keinen Streit will. Am Mittwoch bezeichnete Franziskus die derzeitige Gewalt in der Ostukraine als brudermörderisch, während die meisten Ukrainer sagen würden, dass sie in Wirklichkeit das Ergebnis einer ausländischen Aggression durch Moskau ist. Viele Ukrainer haben das Gefühl, dass Franziskus ihr Land vielleicht unbeabsichtigt vor den Kopf gestoßen hat, um ökumenisch korrekt zu sein und die russisch-orthodoxe Kirche nicht zu verärgern. Es zeigt die Unkenntnis des Papstes über die Situation in der Ukraine, sagte Anatoly Bibinski, Herausgeber einer bekannten griechisch-katholischen Zeitschrift, der pro-russische Kräfte im Vatikan für die Verzerrung der Sichtweise des Papstes verantwortlich machte. Er sagte weiter, ich denke an euch, ukrainische Brüder und Schwestern, dies ist ein Krieg zwischen Christen. Er nannte den Konflikt einen Skandal und wies darauf hin, dass alle Beteiligten die gleiche Taufe haben. Franziskus rief zum Gebet auf und sagte, das Gebet ist unser Protest vor Gott in Zeiten des Krieges. In ukrainisch-katholischen Ohren klang das alles ehrlich gesagt unangenehm nach Beschwichtigung. Zitat Ende. Jahre später und nach verschiedenen Treffen und Gesprächen mit Putin ist die Botschaft des Papstes an die Ukrainer dieselbe geblieben. Seit 2013, als Putin seine Bemühungen verstärkte, die Ukraine zu schlucken, hat der Papst oft vom Frieden gesprochen. Aber er hat Putins Handeln nie verurteilt. Beachten Sie, was Chefredakteur der Posaune, Gerald Fluri, geschrieben hat in seinem Artikel »Warum Deutschland Amerika betrügt«. Er schrieb, Zitat, »Auch 2015, als die Spannungen in der Ukraine zunahmen, reiste Putin in den Vatikan, um sich mit dem Papst zu treffen. Haben die beiden eine Art Vereinbarung getroffen?« Das ist eine gute Frage. Es ist nicht so, dass dem Papst die Hände gebunden wären und er aufgrund seines religiösen Amtes keine härteren Worte gegen Putin finden könnte. Papst Franziskus verglich die Politik von US-Präsident Donald Trump mit der von Adolf Hitler. Doch mit Putin scheint der Papst eine Art Freundschaft zu pflegen. In einem Geburtstagstelegramm an den Papst vom 17. Dezember schrieb Putin, Zitat, Ihr persönlicher Beitrag zur Entwicklung der Beziehungen zwischen der russisch-orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche und zur Stärkung der russisch-vatikanischen Beziehungen kann kaum überschätzt werden. Ich bin sicher, dass wir mit unseren gemeinsamen Bemühungen viel zum Schutz der Rechte und Interessen der Christen und zur Gewährleistung des multikonfessionellen Dialogs beitragen können. Zitat Ende. Anfang des Monats sagte Franziskus, dass ein Treffen mit Patriarch Kirill nicht in weiter Ferne liegt. Im Hinblick auf die jüngste Eskalation fragte Herr Fluri, Zitat, hat Putin eine Art Wiederherstellung zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und Rom in Austausch für päpstliche Unterstützung in der Ukraine versprochen, Zitat Ende. Das wäre ein großartiges Abkommen. Russland könnte sein Territorium ausweiten und der Vatikan käme seinem Ziel näher, sich mit seinen Tochterkirchen zu vereinigen. Der Papst kümmert sich wenig um die Ukraine und Putin wenig um die Religion. Aber was beide davon haben, erfüllt lange gehegte Hoffnungen. Nur wenige berücksichtigen diese religiöse Komponente in dem jüngsten Konflikt. Aber selbst hochrangige deutsche Militärgeneräle sind sich dessen bewusst und stützen ihre strategischen Pläne darauf. So spielte beispielsweise der Chef der deutschen Marine, Admiral Kai-Achim Schönbach, die Aggressionen Russlands herunter und sagte, Russland und Deutschland sollten sich aufgrund ihres gemeinsamen christlichen Erbes zusammenschließen. Aufgrund des öffentlichen Aufschreis wurde Schönbach zum Rücktritt gezwungen, aber andere unterstützten seine Haltung. Schönbach sagte einem indischen Think Tank, Zitat, Russland ist ein altes Land. Russland ist ein wichtiges Land. Auch wir, Indien und Deutschland, brauchen Russland, weil wir Russland gegen China brauchen. Ich bin ein sehr radikaler Katholik. Ich glaube an Gott und ich glaube an das Christentum. Und Russland ist ein christliches Land. Auch wenn Putin ein Atheist ist, das spielt keine Rolle. Wir brauchen dieses große Land, auch wenn es keine Demokratie ist, als bilateralen Partner. Wir müssen ihm eine Chance geben. mit der Europäischen Union und den USA auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Das ist einfach und hält Russland wahrscheinlich von China fern. China braucht die Ressourcen aus Russland. Und sie sind bereit, sie zu geben, weil unsere Sanktionen manchmal in die falsche Richtung gehen. Zitat Ende. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, sagte, die Äußerungen Schönbachs erinnerten ihn an die Nazizeit. Zitat, auch die Ukrainer fühlten sich unbewusst an die Schrecken der Nazi-Besetzung erinnert. Als die Ukrainer in dieser herablassenden Haltung als Untermenschen behandelt wurden. Zitat Ende. Er fügte hinzu, dass die Äußerungen von deutscher Arroganz und Größenwahn sprechen, mit denen einer der ranghöchsten Köpfe der Bundeswehr von einer heiligen Allianz mit dem Kriegsverbrecher Putin und einem deutsch-russischen modernen Kreuzzug gegen China träumt. Im Jahr 1815 wurde eine heilige Allianz zwischen den Führern Russlands, Preußens und Österreichs geschlossen, um den Einfluss christlicher Prinzipien in den Angelegenheiten der Nationen zu fördern, so die Encyclopaedia Britannica. Die religiöse Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland hat historische Vorläufer, doch dieses Mal scheinen die beiden Länder auf eine noch engere, wenn auch vorübergehende, Vereinigung zuzusteuern. Die Zusammenarbeit des Vatikans und Deutschlands mit Russland ist nicht nur besorgniserregend, sondern auch höchst alarmierend. Im Jahr 2008, nachdem Russland in Georgien einmarschiert war, schrieb Herr Fluri, Russland und Deutschland fürchten sich gegenseitig. Schauen Sie in die Geschichte. Jedes Mal, wenn sich der Wettbewerb zwischen Russland und Deutschland aufheizt, schließen sie ein Abkommen miteinander, kurz bevor sie in den Krieg ziehen. Das Vorhandensein eines Abkommens zwischen diesen beiden Nationen ist kein Zeichen des Friedens. Wie der Molotow-Ribbentrop-Pakt oder der Hitler-Stalin-Pakt und so viele andere vor ihm, ist es ein Zeichen für genau das Gegenteil. Beide Nationen wollen ihre gemeinsame Grenze sichern, damit sie ihre imperialistischen Ziele anderswo verfolgen können. Das ist ein Vorläufer des Krieges. Wenn man die Vereinbarung und die jüngsten Aktionen des Vatikans versteht, wird immer deutlicher, dass eine unheilvolle Vereinbarung getroffen wurde. Die Vereinbarung wird sogar noch bedrohlicher, wenn man die biblischen Prophezeiungen versteht, die sie vorausgesagt haben. Offenbarung 17 ist eine biblische Prophezeiung, die erklärt, was hinter den Kulissen der heutigen Politik geschieht. Dort lesen wir in den ersten drei Versen, und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die in vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben, und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voller lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und 10 Hörner. Hier ist die Rede von einem politischen Reich, das von einer Kirche kontrolliert wird. Ein Tier, das von einer Frau geritten wird. Die Frau wird eine Hure genannt, weil die Kirche mit den Reichen der Welt Unzucht getrieben hat. Das Kapitel weist darauf hin, dass diese Kirche einen weltweiten Einfluss hat und sich auf keine andere als die katholische Kirche beziehen kann. Dies wird ausführlich in Herbert W. Armstrongs Buch »Wer oder was ist das prophezeite Tier?« erklärt. Diese Literatur finden Sie auf unserer Webseite dieposaune.de. In Russland kontrolliert der Staat die Kirche, aber in diesem Reich kontrolliert die Kirche den Staat. In der Geschichte wird dieses Reich als Heiliges Römisches Reich bezeichnet und es erhebt sich wieder zu einer nie dagewesenen Macht. Genau wie prophezeit. Die gleiche Kirche wird auch in Jesaja 47 beschrieben. In diesem Kapitel lesen wir, dass die katholische Kirche ihre Tochterkirchen zurückgewinnen wird. Von dieser Mutterkirche wird prophezeit, dass sie sagt, ich bin's und sonst keine. Ich werde keine Witwe werden, noch ohne Kinder sein. Das lesen wir in Jesaja 47, Vers 8. Auf der Grundlage dieser Prophezeiungen sagte Herr Armstrong, dass die katholische Kirche wieder über ihre Tochterkirchen regieren wird. Die Tatsache, dass die katholische Kirche so eifrig daran arbeitet, die Spaltung zu heilen, beweist die Richtigkeit der Bibel. Darüber hinaus ist es bemerkenswert zu beobachten, wie eng die Politik Deutschlands und des Vatikans beieinander liegen. Es scheint, dass sowohl Deutschland als auch der Vatikan daran arbeiten, die christlichen Kirchen in Ost und West zu vereinen. Die Militärgeneräle mögen ihre eigenen Ziele haben, aber sie scheinen zu wissen, was die Kirche will. Obwohl wir sicherlich nicht genau wissen, wie sich die Ereignisse entfalten werden, können wir uns des prophezeiten Schicksals sicher sein. Das richtige Verständnis dieser Prophezeiungen sollte sie mit Hoffnung und Dringlichkeit füllen. Um mehr über dieses Thema zu erfahren, besuchen Sie uns auf unserer Webseite dieposaune.de. Fragen und Kommentare können Sie an info@dieposaune.de schreiben. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Mein Name ist José Michels. Bis zum nächsten Mal.